Gnade sei mit uns von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen.
Amen.
Ich möchte heute euch ermutigen, in einer Zeit, die schwierig ist, die voller Herausforderungen ist und die nicht ganz so einfach ist. Aber das soll nicht im Fokus stehen, sondern heute soll etwas ganz anderes im Fokus stehen. Heute soll die Realität im Mittelpunkt stehen. Wir glauben nämlich und halten fest an einer Realität, die ist, dass Jesus gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus wiederkommen wird. Das ist die Realität, an die wir glauben. Wir erwarten einen neuen Himmel, wir erwarten eine neue Erde. Und Jesus sagte einmal in seinen Reden zur Endzeit, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Und das ist die Perspektive für uns Christen. Und ich predige heute insbesondere zu Christen. Und wenn du nicht dazugehörst, dann hast du Zeit, darüber nachzudenken während der Predigt, was dir fehlt. Ich möchte uns drei grundlegende Punkte, Wahrheiten, Felsenwahrheiten in unser Herz sprechen. Dinge, die unverrückbar sind. Und darum lautet das Thema der Predigt: Jesus Christus, der Fels in der Brandung. Unerschütterliche Wahrheiten für uns Christen. Mein Gedanke ist, dass ich oft in letzter Zeit das Gefühl hatte, dass Dinge verloren gegangen sind unter Christen und unser Fokus oftmals verrückt worden ist. Ich möchte euch drei Wahrheiten nennen. Drei Wahrheiten, die unerschütterlich sind. Und man fragt sich immer, was ist denn eigentlich unerschütterlich? Und in Hebräer 12, Vers 27 steht, Paulus sagt, noch einmal, er erklärt etwas, noch einmal, deutete aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Also das, was erschüttert werden kann und erschüttert werden soll und dann zusammenklappt, das kann auch verschwinden. Jesus hat das in einem Beispiel nochmal viel deutlicher gemacht. Er hat diese zwei Häuser, die auf unterschiedlichen Grundlagen gebaut sind, gegenübergestellt. Einmal das Haus, das auf dem Sand stand, und das Haus, das auf dem Felsen stand. Das Haus auf dem Sand stürzte bei den ersten Gegenwinden, bei den ersten Stürmen in sich zusammen. Und euch geht es doch so wie mir. Ich suche doch einen Ort, auf dem ich sicher stehen kann. Ich möchte in meinem Leben Stabilität haben. Ich möchte nicht durchgeschüttelt werden, wenn die ersten Winde kommen und dann zusammenbrechen. Und in dem Wort Gottes, in Jesus selbst, entdecken wir felsenfeste Wahrheiten, die niemals verrückt werden. Dort ist Stabilität. Dort ist der Fels, auf dem ich stehen kann. Ich werde euch drei Wahrheiten nennen, die unverrückbar sind. Ich werde sie mit einem Hauptsatz beginnen und dann kurz zwei Bibelstellen dazu erwähnen, um fokussiert zu bleiben. Die erste felsenfeste Wahrheit ist, und darüber musst du einmal nachdenken, und ich werde einen Moment bei diesem Gedanken verweilen. Die erste felsenfeste Wahrheit ist, alles Böse in meinem Leben muss letztendlich dem Guten dienen. Alles Böse in meinem Leben, alles Negative, alles Leidvolle, alles, was mir nicht gefällt, ist aber trotzdem unter der Herrschaft Gottes. Und Gott macht es oft so, dass wir als Kinder Gottes schwierigere Wege gehen Aber letztendlich müssen diese uns immer zum Guten dienen. Und ihr kennt alle diese Bibelstelle, die erste dazu, und die ist im Römer 8, 28. Wir wissen aber, so fängt Paulus an, wir wissen aber, er redet hier nicht mehr von einer Ahnung, von einem Gedanken, den er vielleicht in sich spürt oder von etwas, worauf er hofft, sondern er sagt, wir wissen aber. Er hat eine tiefe innere Überzeugung, die ihm das dieses Lesen der Schriften gegeben hat und auch der Heilige Geist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Im Griechischen steht dort ein ganz interessantes Wort. Das hat sich eingedeutscht. Da steht das Wort Synergeio. Wir kennen es als Synergie. So sagen wir es in Deutschland. Das ist so eine Zusammenwirkung aller Kräfte. Alle Kräfte müssen in eine Zielrichtung funktionieren und sich vereinen in einer Absicht. Sie wirken zusammen. Und Roland Werner, ein Sprachwissenschaftler und Theologe, der hat eine Bibelübersetzung geschrieben, die findet ihr, wenn ihr unter Bibel.com guckt oder sowas, da findet ihr die. Und da hat er diesen Vers so treffend übersetzt. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Alle Lebensumstände müssen letztendlich zum Guten zusammenwirken. Das ist Synergie. Gott benutzt in unserem Leben nicht nur das Gute, das Schöne, das Herrliche, das Friedvolle und was uns so angenehm ist, sondern er benutzt auch das Leidvolle, das Schwierige, das Herausfordernde, um mit uns zum Ziel zu kommen. Und letztendlich ein Arrangement unseres Lebens zu gestalten. Das immer ein Gutes im Sinn hat und das am Ende auch etwas Gutes dabei herauskommt. Das ist die Zusage, die wir aus dem Wort Gottes haben. Da steht es. Und das beeindruckendste für mich Beispiel aus dem Alten Testament ist ein Mann, der das alles erlebt hat, Josef. Als 17-Jähriger bekommt er eine Vision von Gott und er hatte sie kaum, da ging es in seinem Leben aus menschlicher Perspektive nur noch abwärts. Von dort an begannen Probleme für ihn. Unvorstellbar. Hass, Eifersucht, Neid, Ablehnung. Er sollte eigentlich von seinen Brüdern umgebracht werden, nur weil einer noch eingeschritten ist, konnte er überleben. Er wurde verkauft als Sklave. Er war völlig isoliert von seiner Familie und musste schuften, hatte nichts Vertrautes mehr um sich. Ich habe mich manchmal gefragt, wie ist es ihm wohl da ergangen? Darüber lesen wir sehr wenig. Aber seine äußeren Umstände, die waren katastrophal. Und ich habe mich oft gefragt, was war denn so mit seinem Leben? Und vielleicht hat er sich auch gefragt, hat das überhaupt noch einen Sinn? Ich habe so eine Verheißung, solche Visionen und Träume gehabt. Und jetzt? Und dann diese unvorstellbare Ungerechtigkeit. Da beschuldigt ihn Potiphas Frau, ihn auch noch angegrapscht zu haben. Und zack, liegt er, kommt er noch in den Verlies. Und die Gefängnisse zur damaligen Zeit sind nicht vergleichbar mit heute. Das waren Kerker, das waren Verliese, das war Leiden, das war Hungern, das waren katastrophale hygienische Umstände, Mangel. Und dort verbringt er Jahre. In Psalm 105 könnt ihr lesen, sie zwangen seinen Fuß in einen Stock und sein Hals kam in Eisen. Also der hatte keine Freude dort. Aber wie durch die Traumdeutung Josefs prophezeit, erlangte dann der Mundschenk seinen seine Freiheit wieder, seinen Beruf wieder. Und Josef hat gesagt, bevor er zum Pharao ging, dieser Mundschenk, leg ein gutes Wort beim Pharao für mich ein. Und dann steht dort in der Bibel ein kleiner Satz. Und er vergaß ihn. Weitere 2 Jahre war er im Gefängnis. Das ist doch unvorstellbar. Gott, wo bist du? 2 Jahre lang einfach vergessen, sitzt der da weiter im Kerker, ins Abseits gestellt. Bist du überhaupt noch da? Kümmerst du dich überhaupt noch um mich? Das müssen unvorstellbare existenzielle Fragen für Josef gewesen sein in dieser Zeit. Aber um dann zu erleben, mit 30 Jahren kommt die Wende. Wir kennen die Geschichte. Er steigt auf und wird der zweite Mann im Staat. Er wird erhöht. Und dann finden wir in einige Verse weiter den Schlüssel. Den Schlüssel, den Josef uns mit an die Hand gibt. Zu diesem Satz, alles Böse in unserem Leben muss letztendlich dem Guten dienen. Dieser Satz, den ich euch gleich sage, ist ein so wichtiger Satz im Alten Testament. Genau wie Römer 8,28. Er schärft unseren Blick auf eine Realität, die weit das übersteigt, was wir oft denken. Inzwischen war nämlich der Vater mit den 11 Brüdern in Ägypten gelandet. Mit all dem Volk, was sie hatten. Frauen, Kinder, Enkelkinder, Bedienstete. Ein riesiges Volk war in Ägypten gelandet. Und der Vater starb dort. Und jetzt dachten die Brüder so, der Vater ist tot, jetzt wird Josef Rache nehmen. Wir haben ihm übel mitgespielt, jetzt wird er uns so richtig auflaufen lassen. Und dann sagt Josef einen beispiellosen Satz. Fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ihr gedachtet mir Böses zu tun. Und die Brüder von Josef hatten das nicht nur gedacht. Die hatten Scheibe für Scheibe für Scheibe Boshaftes getan. Die haben wirklich ihm ganz übel mitgespielt. Aber, und da ist dieses göttliche Aber, das Josef ausspricht, Gott gedachte es gut zu machen. Und wer hat am Ende gewonnen? Gott. Gott ist der Souveräne. Gott untersteht alles. Der Teufel kann machen, was er will. Er kann uns in noch so schlimme Situationen bringen. Es steht alles, alles unter der Herrschaft Gottes. Viele von uns sind so fixiert auf den Teufel, das Böse, der Antichrist, das System, der Staat und die Menschen und so weiter. Aber alles ist immer unter der Herrschaft Gottes. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott war von Anfang an Josefs Seite. Schon vor Grundlegung der Welt hatte er Josef ausersehen. Und als er mit 17 Jahren ihm eine Vision gegeben hatte, da kam die Zeit der Zubereitung. Das Gute, was Gott jetzt gewirkt hat, war ja nicht nur, dass Josef wieder befreit wurde und er eine erhabene Stellung hatte. Das Gute war ja mindestens auch, dass er in seinem Inneren, in seinem Charakter, in seinem ganzen Wesen Schicht für Schicht aufgebaut wurde, um überhaupt der Berufung gerecht zu werden, in die er jetzt gestellt war. Das heißt, dass er wachsen und lernen musste, um überhaupt in der Lage zu sein, so ein Volk zu führen und nicht erpressbar zu sein. Er musste finanziell sauber sein, er musste loyal sein, er musste treu sein können. Gott hat seinen Charakter gereinigt in diesen Jahren. Und das alles geschieht ja in diesen schwierigen Zeiten. Dass Gott unser Herz will. Er möchte ran an unser Herz. Wenn wir immer nur, so sage ich mal, bildlich gesprochen, alles bekommen, was wir wollen, keine Grenzen haben, dann ist das so wie mit Kindern, die keine Grenzen aufgezeigt bekommen. Die von ihren Eltern alles bekommen und alles geht durch. Das werden am Ende schwierige Menschen oder sie haben es schwer. Es werden Manipulierer. Es ist oft schwer, mit ihnen etwas anzufangen. Gott weiß nämlich genau, was wir brauchen und er lässt Dinge zu. Manchmal schickt er sie, manchmal lässt er sie geschehen. Weil er ein Ziel verfolgt. Und er möchte, dass wir in unserem Innersten reif werden. In Hebräer 12, 10 steht, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Gott züchtigt uns manchmal, dass wir teilhaftig werden an dessen Wesen, seiner Natur. Und darum lässt er Dinge geschehen, die uns wirklich verändern. Und wir brauchen offensichtlich immer wieder Herausforderungen und Dinge, die uns nicht so gut gefallen. Natürlich war das Gute für Josef nicht nur im Äußeren. Er war frei. Das ist sicherlich die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, dass er in seiner inneren Reife, in seinem Charakter verändert wurde. Und dann kam die dritte Ebene dazu, dass er zum Segen wurde für ein ganzes Volk. Für Ägypten, für sein Volk, das ja mit seinen Brüdern und seinem Vater in das Land gekommen ist, mit all dem Anhang. Und für all die, die auch nach Ägypten kamen, weil es war eine riesige Hungersnot. Und Josef wusste um die Dinge. Und Josef hat vorbereitet, weil Gott ihn geführt hat in diesen schwierigen Zeiten. Das heißt, das Gute, das Gott wirkt, ist immer auf verschiedenen Ebenen zu sehen. Wir denken oft nur an die Umstände, jetzt bin ich bedrückt, ich habe Probleme, ich bin krank, ich bin in einer Krise, ich muss schnell wieder rauskommen, ich brauche schnell eine Lösung. Gott aber ist meistens viel mehr daran interessiert, dass wir uns vertiefen in einer Beziehung zu ihm. In unserer Identität, in unserem geistlichen Wachstum, in unserem Charakter, dass wir ihm ähnlicher werden. Ich möchte noch einmal betonen, Gott benutzt alle Lebensumstände, um am Ende Gutes hervorzubringen. Alles Böse, alles Negative in meinem Leben muss letztendlich dem Guten dienen. Und ich möchte noch ein Beispiel aus neuerer Geschichte bringen, einer der beeindruckendsten Persönlichkeiten Deutschlands, finde ich, Dietrich Bonhoeffer. Was für ein Mann, was für ein Charakter der gehabt hat. Unglaublich. 10 Jahre nach der Machtergreifung hat er 1943 etwas Tolles geschrieben. Und er schrieb, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür aber braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Das kommt uns jetzt doch gerade bekannt vor, nicht? Und ich zitiere weiter, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir sie brauchen. Aber er gibt sie nicht, also diese Widerstandskraft, er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Das sagte Dietrich Bonhoeffer, der sich aktiv gegen die Nazis gestellt hat und bereits im Lager war. Das könnte auch eine Bibelstelle sein, die er dort niedergeschrieben hat. Denn diese biblische Wahrheit hat er mit solch einem Glauben ausgesprochen. Was ist das für ein Glaube, dass Gott in bösesten Zeiten, und das waren böse Zeiten, noch etwas Gutes entstehen lassen kann? Und er wusste und ahnte wahrscheinlich, dass es für ihn nicht mehr lange geht, denn 2 Jahre später wurde er hingerichtet. Das heißt, und das sagte er, Gott wird uns zurüsten, nicht im Voraus, damit wir nicht denken, dass wir etwas aus uns selbst gemacht haben, sondern dass wir uns auf Gott verlassen, auch in solchen Zeiten, dass wir abhängig werden von ihm. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass Gott uns auch in Krisen, egal ob es jetzt globale Krisen sind, wie wir sie gerade erleben, oder auch in persönlichen Krisen, mit all unseren persönlichen Geschichten, Herausforderungen, Beziehungskrisen, Arbeitskrisen, was ich noch für Krisen, dass Gott uns abhängig macht und sagt, ich werde dir für all deine Krisen die richtige Ausrüstung geben. Ich werde da sein in dieser Zeit. Und dieser wunderbare Bonhoeffer, der schließt ja diesen Text auch so ab, auf diese felsenfeste Wahrheit, auf die er geschaut hat. In solchen Glauben, sagte er, und so endeten seine Zeilen, alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Das ist eine Einladung, Gott zu vertrauen. Nimm diese Wahrheit als einen Felsen unter dein Leben, unter deinen Lebensbau. Sei in dieser Wahrheit eingebettet und darin gegründet. Gott wird alles benutzen. Und diese Aussage ist letztlich auch eine Frage deines Vertrauens in Gott. Dass wir ihm unser Leben, unser Herz hinhalten. Und dann kann Gott Gutes wirken. Wir sind oft so begrenzt in unserem Leben und sehen nur das Sichtbare, die Umstände, die nächsten Schritte, das nächste Jahr. Aber Gott sieht doch in eine ganz andere Dimension. Wir haben es doch heute gehört, er kennt jeden Stern beim Namen. Und er sagt, ich verbürge mich dafür, auch in deinem und in meinem Leben, dass aus allem Bösen, was dir widerfährt, aus allem Negativen werde ich letztendlich etwas Gutes hervorbringen. Das glaube ich zutiefst. Das ist meine feste Überzeugung. Und das macht mich auch ruhig in diesen Zeiten und lässt mich tief und fest schlafen. Ich weiß das aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe viele Krisen und Kämpfe und Herausforderungen gehabt. Aber wenn ich zurückschaue, hat Gott nicht immer meine Umstände geändert. Aber er hat mich zu ihm hingezogen, an sein Herz heran. Er hat etwas verändert hier. Und ich wäre heute nicht der Mann, dürfte auch nicht der Mann sein, der ich bin, wenn ich diese Krisen nicht durchlebt hätte. Aber er hat etwas Gutes getan. Er hat etwas verändert. Ich möchte die Dinge nicht nochmal, viele dieser Dinge nicht nochmal durchleben, keine Frage. Aber das Gute, was dabei herausgekommen ist, das macht mich zutiefst dankbar und ruhig. Vielleicht siehst du es noch nicht, aber das ist die Perspektive für dich und dein Leben. Dass sich das bei dir einprägt, das wünsche ich mir so sehr, dass nichts, diese Wahrheit, diese felsenfeste Wahrheit, dass alles Negative, alles Böse in deinem Leben letztendlich dem Guten dienen muss, dass das nicht herausgerissen wird. Jetzt die zweite felsenfeste Wahrheit, die ich euch mitgeben möchte, ist, das Gute, das mir Gott schenkt, kann mir kein Mensch mehr nehmen. Kein Teufel, keine Macht. Das Gute kann mir keiner mehr nehmen. Ich nehme noch einmal eine Aussage von Paulus auf. Und wieder Römer 8. Lest Römer 8 ein paar Mal zu Hause. Macht es als Hausaufgabe. Es ist so aufbauend. Und wir lesen wieder Römer 8, 38 bis 39. Er fängt wieder an. Denn ich bin gewiss, wieder mehr als nur eine Hoffnung, eine Ahnung. Er weiß es. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gewalten noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf. Nichts kann mich trennen von der Liebe Jesu Christi. Ich bin gewiss. Und da sind einige Dinge aufgezählt. Und er fängt gleich ganz krass an, indem er sagt, Tod oder Leben, selbst das kann ich nicht trennen von der Liebe Gottes. Keine Gewalten, keine Machthaber, kein schlechter Chef, kein noch so großer Machthaber dieser Welt. Nichts, nichts, nichts kann ich trennen von der Liebe Gottes. Und ich möchte noch eine andere Stelle als Ergänzung geben. Epheser 1,3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Gepriesen sei Gott, steht dort, der uns gesegnet hat. Und da fragen wir uns, was ist das für ein Segen, von dem er dort spricht? Du musst Epheser 1 alleine weiterlesen. Ich will nur kurz aufzählen. Nimm es auch mit als Hausaufgabe. Einer der faszinierendsten Kapitel. Was dort alles steht an Segen und Zusagen, die wir von Gott haben. Die Auserwählung vor Grundlegung der Welt. Die Liebe, mit der wir geliebt sind. Die Vorherbestimmung zur Kindschaft. Da ist die Begnadigung durch unseren Herrn Jesus. Da ist die Erlösung, die Vergebung. Und letztendlich steht auch die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Das sind Schätze unseres Herzens, die Gott versiegelt hat und uns niemand nehmen kann. Das ist doch ein fantastisches Bild. Gott hat durch den Heiligen Geist ein Siegel drauf gemacht. Und niemand kann an diese Schätze heran in deinem Herzen. Keine Macht dieser Welt, auch der Jenseitigen nicht. Gepriesen sei Gott, steht dort am Anfang. Andere Übersetzungen sagen, gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott heißt ja nicht anderes, als in der Anbetung zu sein. In Dankbarkeit, im Schauen auf diese Realität. Und im Empfangen und Festigen dieser Realität wird doch mein Herz fest. Und es ist fest auf diesen Felsen gegründet. Es ist eine Realität, in die ich hineinwachsen darf. Und darum ist es so wichtig, mit was ich mich beschäftige. Ich kann mich mit Mangel und Problemen beschäftigen. Das hätte Josef auch tun können, wenn alles schwierig ist. Und dann kommen die ganzen Angstszenarien in dieser Welt. Die einen haben Angst, dass sie Corona kriegen. Die anderen haben Angst, sich impfen zu lassen. Die anderen haben Angst, dass sie vom Staat überwältigt werden. Es ist immer die Angst, die um die Ecke kommt. Und die ist in diesem Fall sehr teuflisch, eindeutig. Aber Gott will unseren Blick erheben. Sagen, schau auf meine Wirklichkeit. Schau auf die Wirklichkeit dieses, was so felsenfest ist. Ich bin nicht heute so, morgen so und übermorgen vielleicht ganz anders. Ich bin immer derselbe. Immer. Und wenn diese Realität dein Leben durchzieht, ganz tief in dein Herzen reingeht, dann verändert sich etwas. Jede Bosheit, jedes Übel, jedes Leid wird am Ende letztendlich dir zum Segen sein. Und du wirst ein Segen für andere sein. Und nichts, nichts kann das Gute aus deinem Herzen nehmen. Das ist die zweite felsenfeste Wahrheit. Und die dritte möchte ich noch kurz erwähnen. Das Allerbeste komme noch. Ich habe so manchmal den Eindruck, wir leben so diesseitsorientiert, dass diese Welt auf dieser Erde, diese Umstände, es wird alles wieder gut. Wir tun auch alles dafür. Nein, das wird es nicht. Wir Bibelleser, wir Christen wissen es doch ganz genau. Wir wundern uns doch gar nicht mehr, in welchen Zeiten wir leben. Das ist alles bereits vorhergesagt. Es ist vorherbestimmt. Es ist aufgeschrieben worden und auch erklärt worden. Das ist doch also gar nicht der Punkt, dass wir durch die heftigsten Turbulenzen gehen müssen, dass sich das antichristliche System immer weiter ausbrechen wird. Natürlich, wir wissen das. Das ist für uns nicht überraschend. Aber dieser Blick, das Allerbeste kommt noch, ist so sehr wichtig für uns. Wie das Paulus beschrieben hat, Philipper 1, 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Paulus, der im Gefängnis war, schreibt ja ganz klar, es gibt Mühsal, es gibt Schläge, es gibt Verfolgung. Das hat er alles erlebt, da ist er durchgegangen. Und dann schreibt er in Philipper ein bisschen später, eigentlich hätte ich so Lust zu sterben. Er hätte Lust, beim Herrn zu sein. Weil er wusste, es ist dort viel besser. Davon war er zutiefst überzeugt in seinem Herzen. Und darum sagt er, und eigentlich wäre Sterben ein Gewinn. Christus war der Inbegriff seines neuen Lebens. Nicht nur im Diesseits, sondern erst recht für die Ewigkeit. Aber was sagt er weiter? Um euretwillen bleibe ich noch, weil ich noch Frucht bringen soll und muss und euch dienen soll, euch unterstützen soll. Paulus war ja nicht suizidgefährdet, aber er hatte einen inneren Wunsch. Er hatte eine Sehnsucht nach diesem Himmel, eine Sehnsucht nach dieser Wirklichkeit. Und er war davon so, es war so eine Sehnsucht, Jesus kennenzulernen. Und er war davon überzeugt, dass Sterben nur ein Gewinn sein kann. Und wir lesen ja auch, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. Wir sind hier Fremde, so sieht es Gott. Und das hat das Herz so sehr von ihm ergriffen. Paulus war fokussiert auf das, was einmal sein will. Und ich möchte euch noch eine letzte Bibelstelle weitergeben aus Offenbarung 21, solltet ihr auch lesen. Ist fantastisch. Aber wir können nur einen Vers lesen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott wird abwischen alle Tränen. Jede Träne, die du geweint hast, die hat Ewigkeitscharakter. Gott wird dich trösten auf eine Art und Weise, wie es kein Mensch kann. Er wird ein Schutz der Geborgenheit über dich legen. Menschen, die ungerecht behandelt worden sind, die missbraucht sind, die Schlimmes erlebt haben, er wird jede Träne abwischen. Also nicht nur, dass du im Himmel nicht mehr weinst, außer vielleicht Freudentränen, es wird auch ein Trost da sein, der himmlisch ist. Und das können wir nur erahnen, wer das schon erlebt hat, wenn Gott einen in einem Leben tröstet. Es wird keinen Tod mehr geben. keine Krankheit, kein Leid, kein Geschrei, kein Verlust von Menschen, kein Tumult, kein Schmerz. Was gibt es nicht alles für Schmerzen? Körperliche, seelische, all das wird es nicht mehr geben. Unser Durst wird gestillt werden. Unsere Sehnsucht wird bei Gott zur Ruhe kommen. Und dieses Land, diese neue Stadt, die braucht noch nicht mal eine Sonne und einen Mond, weil die Herrlichkeit Gottes alles überdecken wird, überstrahlen wird. Diese Dimension, glaube ich, müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Nicht im Sinne einer Weltflucht, aber im Sinne von der Realität der Ewigkeit. Wir werden nicht mehr sterben. Wir werden zwar körperlich sterben, aber Jesus hat uns zugesagt, dann beginnt für uns auch die Ewigkeit. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist eine Zusage. Das Allerbeste kommt noch, sollten wir vor Augen haben. Und dann relativiert sich auch vieles in unserem Leben und manches, was hier auf dieser Welt geschieht. Und ich schließe mit einem Satz von Dietrich Bonhoeffer. Sein letzter Satz, bevor er zur Hinrichtung gegangen ist. Und er sagte dann zu seinen Scharfrichtern: Das ist das Ende für mich. Es ist der Anfang des Lebens. Was für ein Glaube. Ich möchte dir noch einmal die drei Wahrheiten ins Gedächtnis rufen. Alles Böse und Negative in meinem Leben muss letztendlich dem Guten dienen. Das Gute, das Gott mir ins Herz gelegt hat, kann mir keiner mehr nehmen. Und als Letztes, das Allerbeste kommt noch. Amen.